Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ich heiße Daniel, ich bin leitender Pastor der Christusgemeinde und ich nehme euch mit so auf ein erstes Date. Soll ich vorstellen, Dunkelheit, nur ein paar flackernde Lichter, bunte Lichter und dann irgendwann so zwischendurch die Frage: Bist du die Person, die ich treffen wollte? Oh, es ist laut. Laute Musik, wummernde Bässe, Menschen, die singen und schreien. Und dann die Frage: Hä? Was hast du gesagt? Und dann ist da die Tanzfläche, so der Ort, wo man vielleicht durch einen gekonnten Tanzschritt glänzen kann oder sich näher kommen kann. Und man selber steht dann da so auf Krücken mit einem Bänderriss. Wenn man sich kennenlernen möchte und so ein Date hat, dann ist so eine Uniparty mit vielen hundert anderen Menschen und extrem lauter Musik der ideale Ort, um etwas zu erleben, wovon man dann 20 Jahre später mit so einem Schmunzeln erzählt. Das ist jetzt knapp 2 Jahrzehnte her, dass wir auf unserem ersten Date waren und seitdem hat sich jede Menge verändert in der Dating-Welt so sehr, dass ich zur Vorbereitung so eine Art Wörterbuch konsultiert habe, nämlich Tinder Dating Glossary und mal geguckt habe, was sagt man denn so? Match konnte ich mir noch so ein bisschen erschließen, Red Flag, okay, ich ahne was, das ist Ghosting. Nochmal sicherheitshalber nachgeguckt. Aber so als Pastor war mein Favorit der Sunday-Test. Fand ich gut. Kannst du alles mal nachgucken, was das eigentlich bedeutet? Und man merkt, es hat sich auch technisch viel verändert. Es gibt eben diese Websites und Apps und Algorithmen helfen, dass wir besser die passende Person für unser Leben finden können. Und gleichzeitig müssen wir mal die Hand aufs Herz legen und sagen, es wirkt jetzt ja trotzdem nicht so, als hätten wir in den letzten 20 Jahren die Weltformel fürs Dating erfunden, oder? Leute wirken nicht unbedingt glücklicher, es ist nicht unbedingt einfacher und reibungsloser geworden, so die Person zu finden, mit der man das ganze Leben verbringen möchte. Und wenn du jetzt hier als Christ sitzt, gibt es vielleicht noch eine nächste Herausforderung, denn wir haben schon gehört, Dating als Wort und als Konzept findet sich gar nicht so in der Bibel, wenn du es in der Konkordanz nachschlägst. Also was macht man da? Es gibt in der Bibel aber haufenweise Bibelstellen und Aussagen zum Thema Beziehung allgemein oder wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen? Was findet Gott eigentlich wichtig für unseren zwischenmenschlichen Umgang? Und ich behaupte, wie wir daten, zeigt, was wir glauben. Über das Leben, über die Liebe, über Gott, über andere Menschen, aber auch über uns selbst. Wie wir daten, das zeigt, was wir glauben. Und was wir glauben, spiegelt sich unmittelbar wieder in unseren vielfältigen Beziehungen. Ob das eine Liebesbeziehung ist oder eine andere Form von Beziehung. Und ich erkläre euch mal, was ich mit euch heute geplant habe. Ich möchte mir 2 ganz zentrale Bibelstellen anschauen. Da redet Jesus Christus über das Miteinander von Menschen ganz allgemein. Und dann werde ich diese beiden Bibelstellen aus der Bergpredigt und aus dem Matthäusevangelium Kapitel 22 runterbrechen und anwenden auf das Thema Dating, sich kennenlernen. Und zugleich ist diese Predigt für alle geschrieben. Also die Anwendung ist dann immer Dating, wie lernen Leute sich kennen, wie könnte das funktionieren, wenn man jetzt die Worte von Jesus ernst nimmt. Und gleichzeitig berühren wir Themen, die alle unabhängig von ihrem Beziehungsstatus kennen. Ja, zum Beispiel das Thema, bin ich liebenswert? Empfinde ich mich als liebenswert? Kann ich andere Leute lieben? Kann ich Liebe ausdrücken? Was sind eigentlich meine Werte? Und welche Rolle spielen die, wenn ich jemanden kennenlerne? Oder auch das Thema Angst. Menschenfurcht oder was denken andere, wenn ich date? Was denken andere, wenn ich mit dem Daten wieder aufhöre? Und so weiter und so fort. Das habe ich mit euch heute geplant und so ist es meine Hoffnung und auch mein Gebet in der Vorbereitung gewesen, dass hier jeder etwas mitnehmen kann. Wir werfen jetzt einen Blick in das Matthäusevangelium, in das, was Theologen das höchste Gebot nennen und schauen da mal in Kapitel 22. Da wird Jesus eine Fangfrage von einem Theologen gestellt. Der fragt nämlich, was ist das wichtigste Gebot von allen? Damals gab es haufenweise Gebote, so welches wird Jesus rausgreifen. Und Jesus sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Jesus sagt also, worauf es im Leben ankommt, das ist Gott radikal zu lieben. Mit jeder Faser, die wir haben, also unseren Gedanken, unserem Intellekt, aber auch mit unserem Körper, mit also das rundum Gott ganzheitlich lieben. Darauf kommt es an. was hat das denn jetzt mit Daten zu tun? Ich würde sagen, okay, wenn du in deinem Leben Gott den höchsten Stellenwert gibst, dann such dir doch jemanden, der das ebenso tut. Das ist ja unabhängig von dem, wie religiös oder nicht religiös wir sind. Gemeinsame Ziele schaffen Nähe. Gemeinsame Ausrichtung schafft Einheit. Gemeinsame Referenzpunkte, gemeinsame Werte sind wie so ein Fundament, auf dem man stabil stehen kann. Also ist die erste Frage, die ich dir so mitgeben möchte, wenn du jemanden kennenlernst: Liebt dieser Mensch Gott? Ist bei dieser Person Jesus eigentlich auf der Eins? Und wie zeigt sich das? Denn Gott ist kein Hobby. Na, manchmal könnte man ja sagen, okay, ich habe da jemanden kennengelernt, der hat Kirche so als ihr Ding. Ich habe halt irgendwie Schwimmen als mein Thema. Sie geht sonntags in die Kirche, ich gehe währenddessen schwimmen. Ist doch super aufgeteilt, danach treffen wir uns wieder. Wenn jetzt jemand Matthäus 22 wirklich ernst nimmt und sagt, aber das ist aber mein Ding, Gott mit allem zu lieben, dann geht das über ein bloßes Hobby hinaus. Ich bin gerade in Physiotherapie, meine Physiotherapeutin ist HSV-Fan, geht da auch gerne ins Stadion. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt, sie diese Woche zu fragen, wie es denn wäre, wenn ihr Freund St. Pauli-Fan ist. Und man merkt es schon, schon beim Sport fängt es an, dass das irgendwie was mit der Einheit macht. Wie viel mehr tut das die Gottfrage, die damit zusammenhängt, wie verstehe ich eigentlich bestimmte Werte, wie sehe ich eigentlich auf meinen Besitz, wie denke ich über meinen Körper nach und so weiter und so fort. Das kann ganz viel Einheit schaffen, es kann aber auch ganz viel zusätzlichen Stress verursachen. Und deswegen möchte ich dich fast ein bisschen warnen, date keinen Christen, wenn du damit nicht so viel am Hut hast. Denn wenn das jemand wirklich leben will, Matthäus 22, dann wirst du immer nur die Zwei sein im Ranking. Und dann gibt es vielleicht Phasen, wo du dann mal die erste Prio im Leben bist, aber dein Schatzi Pupsi Hasi wird in der Zeit mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend rennen und der Grund wirst du sein. Und das ist ja total verletzend. Also mein erster Tipp wäre, such dir jemanden, der Ähnliches glaubt, gleich glaubt, an das Gleiche glaubt wie du. Und das, die erste Anwendung, die erste Dating-Anwendung wäre jetzt folgendes: Wenn du jemanden kennenlernen willst, der das Gleiche glaubt wie du, geh dahin, wo Leute das Gleiche glauben wie du. Zieh eine Jacke an, geh raus, triff Menschen. Total banal eigentlich. So. Man kann aber total beschäftigt sein mit dem Job oder der Freizeit und so viel Freizeit haben, dass man keine Zeit mehr hat für Freizeit. Oder mit der Uni oder Prüfungsstress, dass man gar keine Zeit hat, jemanden kennenzulernen. Also erster Tipp, geh dahin, wo Leute Matthäus 22 nacheifern in aller Unvollkommenheit. Vielleicht hast du auch einen Freund oder eine Freundin, die du fragen kannst, siehst du jemanden, der vielleicht das auch will, den du mir empfehlen kannst? Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht oder hat so bestimmte Vorstellungen, dass man nie über eine andere Person nachdenkt. Zweiter Dating-Tipp an der Stelle als Anwendung wäre, wenn ihr euch schon kennengelernt habt, lest doch gemeinsam ein Buch über Gott. Und wenn ihr nicht so Leseratten seid, dann hört euch halt eine Predigt an und tauscht euch drüber aus. Man lernt theologisch etwas und man lernt auch etwas über den anderen. Also erste Frage, liebt dieser Mensch Gott? Und wenn ja, wie zeigt sich das? Die zweite Frage, die ich mitgebracht habe, hängt auch unmittelbar mit diesem höchsten Gebot zusammen. Und da schauen wir mal rein, was Jesus dann noch nachschiebt. Er sagt nämlich in Vers 39, das zweite Gebot ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also nicht nur fragen, liebt dieser Mensch Gott, sondern auch, liebt dieser Mensch eigentlich andere Menschen? Und wie zeigt sich das? Ein paar Beispiele. Du könntest fragen, okay, wie geht dieser Mensch eigentlich mit seiner Familie um? Klar, du datest nicht die Familie, aber spätestens, wenn ihr heiratet, hast du ja mit der Familie zu tun, bei irgendwelchen Festen und so. Und selbst wenn ihr dem nichts zu tun habt, man hat ja mit der Prägung zu tun. Die sitzt mit dir am Tisch, die Familienprägung. Das merkst du, wenn ihr nachdenkt, wie nimmt man eigentlich Mahlzeiten an? Diese Prägung hat seinen Platz, wenn ihr vorm Kalender hockt und Festtage plant und so weiter. Und da ist klar, keine Familie ist perfekt. Ne? Es gibt keine perfekten Familien. Deswegen ist es noch mal spannender zu überlegen, okay, wenn die Familie kompliziert ist, wie sehe ich denn, wie mein Schatz mit dieser komplizierten Gefolgschaft, Verwandtschaft umgeht? Ist da irgendwo Liebe erkennbar? Und dann die Frage, sehe ich Liebe im Freundeskreis? Ist das ein Freundeskreis, wo ich denke, oh, wie cool, dass es diese Männer oder diese Frauen im Leben von meinem Schatzi gibt und ich freue mich total, wenn die in das Leben reinsprechen von meinem Schatzi, dann kommt da was Gutes bei raus. Oder denkst du jedes Mal, oh, das ist voll die Lästerrunde und wenn diese mein Schatz da von denen wiederkommt, so, da ist die voll geladen. Siehst du da Liebe im Umgang miteinander? Ich glaube, eine andere Frage wäre, wie geht dieser Mensch mit der Familie Gottes um? Wenn wir sagen, okay, Gott lieben ist wohl das Wichtigste im Leben, wenn man Jesus nachfolgen will, mit jeder Faser, dann gehört die Familie Gottes auch dazu. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, oh, für mich gibt es keine passende Gemeinde. Dann würde ich sagen, dann date diese Person nicht. Im Lockdown haben sie während der Corona-Zeit so Umfragen gemacht und mal geguckt, wie verhält sich eigentlich regelmäßiger Gottesdienstbesuch zur Vitalität des eigenen Glaubens. Und siehe da, es gibt einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Gottesdienstbesuch und der Lebendigkeit des eigenen Glaubens. Such dir jemanden, der irgendwie in einer unvollkommenen Gemeinde, denn es gibt keine perfekte, einen Platz gefunden hat. Man lernt da so viel, so viele unterschiedliche Menschen. Guckt euch doch mal um, was man da alles lernen kann. An Kommunikation, an Themen. Man sieht, hey, arbeitet die Person mit? Ne? Auch da wächst man ja. Lebt Glauben. Ich kenne keinen reifen Christen, der nicht mitarbeitet. Also ist da irgendwie was? Und Konfliktlösung lernt man auch in Gemeinde. Je tiefer du reinkommst in Kleingruppe, Mitarbeit, wie auch immer, du merkst, ey, hat die Person gelernt, Streitigkeiten anzusprechen und konstruktiv zu klären. Das wäre meine dritte Anwendung, meine dritte Dating-Anwendungstipp. Wie gut könnt ihr streiten? Ja, wenn man in der Dating-Phase nicht Konflikte lösen kann, wie viel schwieriger ist das, wenn man erstmal geheiratet hat und zusammen wohnt und gar nicht mehr ausweichen kann? Oh. Für mich war das so einer der super Momente und einer der Schritte, wo ich gesagt habe, ich glaube, diese Frau möchte ich gerne heiraten, als wir uns mal gestritten hatten. Dann war jeder so bei sich zu Hause und dann hat sie sich bei mir gemeldet und gesagt, komm, wir treffen uns nochmal. Das weiß ich noch, dann standen wir am Bahnhof und das war wie so innerlich so eine Filmszene. Sie sagte, es ist doch egal, wer jetzt recht hat, komm, wir vertragen uns. Und dann sind so Engel gekommen, es wurde hell. So ein Italiener hat Geige gespielt und dazu gesungen und ich wusste, das ist sie. Es geht nicht darum zu gewinnen, es geht nicht darum, sich durchzusetzen, es geht darum, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das war witzigerweise dieser Moment, wo wir einen Streit eigentlich hatten. So nach vielen Jahrzehnten ist es natürlich immer wieder dran, auch bei meiner Frau und mir nochmal neu zu schauen, wie kommunizieren wir, wie wollen wir jetzt in der neuen Lebensphase Konflikte lösen. Und das ist so ein zentrales Ding, das möchte ich dir mitgeben. Liebt dieser Mensch andere Menschen und wie zeigt sich das? Matthäus 22. So, bis hierhin war es ja noch leicht. Wir haben ja immer nur Ansprüche an den anderen bisher gestellt. Jetzt ändern wir die Perspektive und gucken mal auf uns. Und spätestens jetzt ist für alle Ehepaare auch was dabei. Matthäus 7, die Theologen nennen das die goldene Regel, befindet sich so Mitte, Ende der Bergpredigt. In Matthäus 7, Vers 12 sagt Jesus nämlich, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Wie möchtest du gedatet werden? Wie möchtest du nicht gedatet werden? Und dann handle entsprechend. Ich habe 7 Jahre hier als Jugendpastor gearbeitet, davor schon ehrenamtlich Jugendarbeit gemacht und bin irgendwie so bald 13 Jahre hier pastoral tätig. Und was jetzt kommt, sind 2 Anwendungen, die nicht direkt mit der Bibel zu tun haben, aber einfach Erfahrungswissen. Einfach mal ein bisschen Erfahrungswissen von dem, was man so seelsorgerlich erlebt. Und das erste ist das Thema Eigenarten des anderen und wie weit sollten wir eigentlich gehen? Viel Platz, dass ich ein Fettnäpfchen mitnehme, aber aus Liebe zu euch habe ich gesagt, ich reiß beides einfach mal an. Ja, ne, ja, ich habe was Komisches bei ihm entdeckt, sollten wir trotzdem. Also der erste Tipp mit Matthäus 7 wäre, jeder hat Macken. Und wenn du sagst, dein Schatz hat keine Macken, dann seid ihr entweder gerade noch voll verknallt oder ihr kennt euch noch nicht so gut oder beides. Jeder hat Macken, auch du. Und mit Matthäus 7 kann man sich dann eben fragen, okay, auch wenn ich Macken habe, wie will ich eigentlich, dass mit mir umgegangen wird? Und die meisten von uns wollen nicht erzogen werden oder ständig korrigiert, sondern wir wollen angenommen werden. Und die gibt es halt, diese Macken. Und die Frage ist dann nicht so sehr, okay, hat dieser Mensch, den ich da kennenlerne, eigentlich Eigenarten, Macken oder gar Sünden? Sondern die Frage, könnte ich damit leben? Also ist das von dem ganzen Mackenspektrum, was es so gibt, das jeder hat, sind das Macken, mit denen ich mich irgendwie arrangieren könnte. So eine meiner Macken, ich erzähle euch einfach mal von mir, es gäbe noch mehr, aber ich habe meine Frau mal ein bisschen gefragt, also, und da musste sie sehr lange überlegen, bis sie Macken von mir nennen konnte. Warum lacht ihr? Ein Beispiel, wir haben geheiratet, als wir im Studium waren und hatten dann eben eine Küche, die auch unser Wohnzimmer war, welches auch unser Esszimmer war, welches auch unser Arbeitszimmer war. Also alles in einem Raum und dann in der Prüfungsphase hatten wir so zwei Schreibtische nebeneinander und ich trinke auch so schon gerne Kaffee und habe dann noch mehr Kaffee geschlürft. Also ich behaupte, ich habe den Kaffee getrunken, sie hat behauptet, ich hätte den Kaffee geschlürft. So, da kann man sich richtig schön drüber streiten, wie du jetzt deinen Kaffee trinkst. Bei euch gibt es bestimmt auch Themen. Oder sagt man, dann schlürft er halt seinen Kaffee auch noch in 20 Jahren. Also der Zug war eh abgefahren, wir waren schon verheiratet, das war jetzt leider schon so. Aber so ein Beispiel, ein banales Beispiel von, es gibt nicht den perfekten Kaffeetrinker. Und was ist es, wozu du Ja sagen kannst und was nicht? Also für mich zum Beispiel sind Wahrheit und Treue unheimlich wichtig. Und ich hätte niemanden heiraten können, wo ich weiß, sie übertreibt. Da bin ich mir nicht so richtig sicher, ist das so, sondern meine Frau ist grundehrlich. Und die ist treu. Also das ist nie Thema irgendwie gewesen. Ich weiß, 100% zuverlässig treu. Und dann gibt es andere Sachen, da haben sie und ich halt Abstriche machen müssen. Und das ist so. Immer. Okay, das ist der erste Tipp, ne? Wie will ich behandelt werden? Ich will angenommen werden und dann die Frage, mit den Macken kann ich die annehmen. Zweiter Tipp ist eher so körperliche Ebene. Mir hat es mal geholfen, mir bewusst zu machen, ich date ein Kind Gottes. Wen auch immer du datest, wer mit Gott unterwegs ist, ey, das ist eine Tochter Gottes, die Jesus über alles liebt und wertschätzt. Das ist ein Sohn Gottes, für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Wie kann ich diese Person ehren? Wie kann ich mit ihr so umgehen, dass sich das mit meiner Theologie an der Stelle deckt? Und weil diese Frage mal wieder auftaucht, wie weit sollte man gehen? Ich habe mal ein cooles Gedankenspiel entdeckt. Ist nicht meins. Also wenn jetzt irgendjemand dieses Gedankenspiel doof findet, dann habe ich es einfach nicht gut wiedergegeben. Aber ich fand es ganz cool. Wenn wir daten, ist ja klar, das ist jetzt eine Probezeit. Wir finden heraus, passen wir zusammen, wollen wir irgendwann mal heiraten. Das bedeutet aber auch, es könnte bald wieder vorbei sein. Also ist die Möglichkeit da, dass du jemanden datest, der irgendwann der Partner von jemand anders wird? Und umgekehrt besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass gerade jemanden, die Frau oder den Mann datet, den du mal heiraten würdest. Ja? Bis hierhin alle da? Was würdest du dir wünschen, wie weit die miteinander gehen? Was würdest du dir wünschen, wie weit der Mann mit der Frau geht, die du einmal heiraten wirst? Oder umgekehrt, was würdest du dir wünschen, wie weit die Frau mit dem Mann geht, den du einmal heiraten wirst? Und dann, wenn du das für dich geklärt hast, leb das doch in deinem Dating. Ich finde, das entlarvt ganz viel Egoismus. Wenn wir Paare trauen bei uns in der Christusgemeinde, dann sagen wir in der Regel so, wir trauen euch nur, wenn ihr vorher Eheseelsorge macht. So eine Ehevorbereitung nennen wir das. Da haben wir bestimmte Tools dafür. Wenn du es nicht bei uns Pastoren machst, gibt es tolle Organisationen, Alpha, Team F und so weiter, kannst du auch machen. Weil wir glauben, das kann man alles auf ein gutes Fundament stellen, ohne dass man alle Szenarien durchspielen kann. Und ich habe das in all den Jahren, wie gesagt, fast 13 Jahren, noch nie erlebt, dass da ein Paar saß, wo einer umfangreiche Vorerfahrungen hatte und der andere war glücklich darüber. Wir leben in so einer Zeit, wo gesagt wird, ey, mehr Erfahrung ist besser. Und ich würde sagen, jetzt auf meiner bescheidenen Erfahrung von fast 13 Jahren, ja, nicht immer. Es gab noch keine Frau, die gesagt hat, oh, ich bin voll happy, dass er sich so richtig die Hörner abgestoßen hat. Sondern das Gegenteil. Und mir geht es mit dem Punkt nicht darum, irgendwem jetzt hier noch zu beschämen oder Schuld drauf zu haben. Wir glauben, ey, das Kreuz ist riesig und für alles da, alles ist neu. Es gibt immer wieder Neuanfang. Nur mir ist es wichtig, auch ein paar Stories, die wir hören, aufzugreifen und zu sagen, ich glaube, dem ist nicht so. Und trotzdem will man ja am liebsten knutschend auf dem Sofa sitzen den ganzen Abend lang. Weil es so cool ist, Zärtlichkeit, Nähe. Aber nimm dir Zeit, diese Fragen zu stellen. Liebt dieser Mensch Gott? Wie zeigt sich das? Liebt dieser Mensch andere Menschen? Und wie will ich eigentlich behandelt werden? Und was bedeutet das für meinen Umgang mit meinem Date oder meiner Ehepartnerin, meinem Ehepartner? Und vielleicht stellst du diese Fragen und du kriegst dann Antworten und die gefallen dir nicht. Also eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Macke. Ich habe euch ein Beispiel von mir gegeben. Eine Macke, mit der könnte ich jetzt nicht 20, 30, 40, 50, 60 oder wie auch immer Jahre umgehen. Was dann? Mach Schluss. Klar und wertschätzend. Mach Schluss und zwar klar und wertschätzend. Wenn es jetzt nicht passt, hoff nicht, dass es irgendwann passend wird. Und ich glaube, auch da kann er Matthäus 7 und Matthäus 22 leiten. Es ist ein Ausdruck von Liebe, von Nächstenliebe zu sagen, du, ich glaube, wir sind hier irgendwie unterschiedlich miteinander unterwegs und das funktioniert nicht für mich. Und da hilft dieses Mindset, sich zu sagen, Dating ist eine Probezeit. Du bist noch zu nichts verpflichtet. Bis ihr auf dem Standesamt wart, könnt ihr raus. Manchmal gibt es so ein Overcommitment. Wir sind 3 Wochen zusammen. Wie könnte ich jetzt wieder Schluss machen? Nein! Und je jünger du bist, rein statistisch, je jünger du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Person nicht heiraten wirst. Es gibt diese Leute, die mit 16 ihr Sweetheart kennenlernen und dann heiraten. Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Und es ist okay, dann zu sagen, ey, das passt irgendwie doch nicht. Ich glaube, wir brauchen eine neue Wertschätzung für das Leben als Single. Ich bin so dankbar, dass nächste Woche Heike Brandt aus Lüneburg hier bei uns sein wird, hier predigen wird. Sie ist eine Single-Frau, wird über das Leben als Single predigen und sagen, es ist doch oftmals besser, emotional, geistlich besser als Single zu leben, als in einer Beziehung, die dich quält. Also keine Torschlusspanik, keine FOMO, keine Angst, irgendetwas zu verpassen und dann auf einmal in eine Ehe zu kommen, die man ein Leben lang bereut. Davon hat doch niemand was. An diesem stillen Punkt der Predigt habe ich euch jetzt 4 Dinge mitgebracht, von denen ich glaube, davon kann jetzt jeder profitieren, egal wie dein Beziehungsstatus ist. Es sind 4 Dinge, die ich so ein bisschen herleite von diesem Liebesgebot. Und du kannst ja mal schauen, was ist es für dich? So der erste Tipp, den ich für dich sagen würde, damit dein Liebesleben sich entwickelt ist, investiere in Freundschaften. Ich glaube, wir können in Freundschaften lernen zu kommunizieren, Konflikte zu lösen, uns verletzlich zu machen. In der Jugendgruppe, wenn wir bei Connect sind, lernen wir in Kleingruppen den Laden aufzumachen. Wir lernen uns mitzuteilen. Und ein zweites Ding passiert in Freundschaften. Wenn ich gute Freundschaften habe, dann muss meine Liebesbeziehung gar nicht alles abdecken. Es gibt so viele Ehepaare, die sich in der Freizeitgestaltung unterschiedlich sind. So, meine Frau mag Sauna nicht, ich schon, wir müssen uns aber nicht streiten, wir müssen nur einen Termin finden, an dem ich mit den Männern, die ich mag, da in die Sauna gehen kann. Ist doch cool. Investiere, wachse in Freundschaften. Gerade euch Männern möchte ich das sagen, wenn ihr jenseits der 30 seid, es ist manchmal echt erschreckend, wie schwer wir uns mit Freundschaften tun, weil man eben die nicht mehr normal sieht und so. Investiert da, wenn ihr 40 wie ich, 50 und älter seid, nochmal neu. Das zweite ist, wachse in innerer Heilung. Keiner von uns ist 100% psychisch gesund. Wir sind alle irgendwo auf dem Spektrum unterwegs und unsere Psyche spielt ja eine Rolle in unseren nächsten Beziehungen. Deswegen, wir haben so ein tolles Seelsorgeteam. Ich kann gerne den Kontakt herstellen, wo wir sagen, ey, da sind Leute, die mit dir sortieren, die mit dir mal ein paar Lebensthemen anschauen. Wir sind eine Gemeinde, die überzeugt ist vom Wert von Psychotherapie, auch von Tabletten, die man mal nehmen kann. Ein Pastor, den ich ganz gerne lese, der heißt John Wimber und der hat mal gesagt, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann bete ich im Namen Jesus für Heilung, dann nehme ich eine Aspirin und dann kann Gott entscheiden, auf welche Weise er wirkt. Preis den Herrn. Und das ist unsere Überzeugung hier in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Such dir Hilfe. Wir glauben auch an die Kraft von Gebet. Es gibt vielleicht Themen, die dich einschränken, wo du merkst, oh, da bin ich unfrei, irgendwelche Vorerfahrungen. Dann beten wir gerne, weil wir auch glauben, nicht nur Tabletten, sondern Gebet wirkt auch. Ich bin mal ein Jahr lang habe ich einen Psychotherapeuten getroffen. Also völlig ohne Anlass, aber das war so gut, mal ein Jahr lang, wie beim Hausarzt, sich mal durchchecken zu lassen. Also bin ich eigentlich voll der Freak und mir wurde eine Gemeinde anvertraut. Und man würde sagen, es gibt freakige Anteile in mir. Gut, dass ich davon weiß. Bin dann oft zu meiner Frau, die hat Psychologie studiert, nach Hause und habe gesagt, wusstest du schon Folgendes? Und sie sagt, ja klar, das hätte ich dir auch vorher. Also, wahrscheinlich auch ohne Psychostudium. Also wachse in innerer Heilung. Und das dritte ist, nicht nur wachse in Freundschaft, wachse in innerer Heilung, sondern wachse in Weisheit. Wachse in Weisheit. Die Themen, die irgendwann mal eine Beziehung sprengen können, die sind in der Regel schon in den ersten Monaten erkennbar. Wer darf dir ins Leben sprechen? Jemand, der dir ins Leben spricht, ein Ratgeber, das ist kein Cheerleader, sondern jemand, der auf Grundlage von Gottes Wort sagt, da würde ich jetzt ein Fragezeichen dran machen. Und jede Beziehung ist ja unterschiedlich. Ne? Manche würden sagen, ey, davon musst du mehr machen, davon musst du weniger machen. Hier würde ich dich ermahnen, hier würde ich dich ermutigen. Jemand, der sich das mal anguckt. Für meine Frau und mich war das total hilfreich, als wir eben angefangen haben zu daten und noch ziemlich jung waren, dass wir ein Paar getroffen haben, die waren 30 Jahre älter. Uralt, 50. Und es war so gut für uns, dieser Schatz. Halt zu sagen, die wissen, also wer bin ich, dass ich was über Beziehung kann. Aber wenn Leute 30 Jahre und noch mehr zusammen sind, von denen zu profitieren, Fragen zu stellen, zuzuhören, gratis Abendessen, das war super. Wer darf dir in dein Leben sprechen? Wir sind als Gemeindeleitung, zumindest der Teil von uns, die Hälfte von uns ist jetzt kommende Woche wieder unterwegs. Wir treffen uns mit geistlichen Leiterinnen und Leiter aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Weil ich habe nicht gelernt, wie man Gemeinde leitet. Und wir fragen einfach einander, hey, wie machst du das? Wie könnt ihr das machen? Und so weiter und so fort. Wachse in Weisheit. Und das vierte, der vierte Tipp ist nicht nur Freundschaft, Heilung, Weisheit, sondern Glaube. Bau dein Innenleben. Die Bibel sagt, der innere Mensch, bau den inneren Menschen. Denn kein Mensch wird alle Bedürfnisse abdecken können. Und weißt du, wir rennen beim Daten oft, denken wir, oh ja, ins Fitnessstudio, ein schickerer Körper, ein schickeres Outfit und investieren da. Ich glaube, was Menschen wirklich attraktiv macht, ist ein lebendiger Glaube. Je älter ich werde. Ich denke, das hängt nicht nur damit zusammen, dass mein Äußeres langsam nachlässt, sondern weil Menschen, die im Glauben wachsen, zum Beispiel lernen, ich bin geliebt, ich wachse in der Gnade. Und Jesus sagt ja, lieb andere so, wie du dich selber liebst. Und wenn man sich selber nicht annehmen kann, das zeigt sich auch in den Beziehungen, der Art, wie wir daten. Also wenn wir lernen, uns selber anzunehmen oder wir lernen, anhand von der Bibel oder dem Heiligen Geist uns hinterfragen zu lassen und das ist nichts Bedrohliches und so kann ich anders in Konflikte gehen. Oder dieses Riesenthema der Angst zu merken, immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht. Es gibt so viele Männer, die nicht zuhören können, die keine Schwäche zeigen, die immer so tun, als hätten sie alles unter Kontrolle bis hin zu irgendwelchen narzisstischen Tendenzen, die im Kern aber total verunsichert sind. Weil sie müssen so eine Stärke vor sich hertragen aus Angst. Und da ist Jesus so eine Hilfe, zu sagen, ey, ich will heil werden. Da ist ein Ort, wo ich schwach sein kann, wo ich Kind, Sohn sein darf. Und ich glaube, wenn wir das leben und da investieren, werden wir bessere Liebhaber, werden besser im Lieben, besser im Annehmen, besser im Konflikte klären. Ja, ich glaube, das ist es. Und die Grundlage für all das ist doch, dass Gott uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für dich ist. Ich hoffe, ihr könnt es raushören in der Art, wie ich predige. Ich weiß, es gibt 100 Fettnäpfchen, die ich jetzt alle mitgenommen haben könnte. Ich habe was über das Alter gesagt, ich habe was über Männer und Frauen gesagt. Also, du kannst alles mitnehmen hier. Aber der Grundton ist Liebe, dass Gott für dich ist. Als Jesus diesen Bund geschlossen hat, der die Grundlage von jeder unvollkommenen Beziehung ist, ne, das Kreuz, das unsere Schuld wegnimmt, uns stark macht, hat er sich mit seinen Nachfolgern getroffen. Und dann sagt er in Lukas 22, 15 was Wunderschönes. Er sagt, mich hat es herzlich verlangt, mit euch zu essen. Jesus verlangt es herzlich nach dir. Und wir möchten uns jetzt so in drei Schritten diesem Gott nähern und öffnen. Der erste Schritt ist ein individueller, persönlich. Der zweite ist ein Gebet, das ich euch anbiete, ein Gebet der Umkehr vor dem Abendmahl. Dann feiern wir das Abendmahl und dann wenden wir uns an Gott mit Liedern. Dieser erste Moment, und ich habe das halb lustig gesagt, aber auch im Scherz, es gibt ja so viele Lebensthemen, die ich jetzt gerade berührt habe. Und ich möchte es gern so machen, dass wir uns einen Moment der Stille nehmen und dann würde ich zu Jesus beten, dass er uns seinen Geist schickt. Jesus sagt über den Geist, dass der Geist Christi uns in alle Wahrheit führt. Und das war jetzt so ein Blumenstrauß an Themen. Und hier sitzen so unterschiedliche Biografien, dass wir Gottes Geist bitten, mach den einen Punkt, der eine Punkt, der heute wichtig ist, zeig mir den. Dann ist der Heilige Geist auch ein Tröster. Niemand hat ein perfektes Leben. Vielleicht gibt es auch einfach Wunden, wo es dir guttun würde, wenn der Heilige Geist dich tröstet. Dann ist das in der Stille möglich. Der Heilige Geist ist ein Fürsprecher. Es gibt ganz viel Schuld und Scham im Kontext von Beziehungen. Das war nicht meine Absicht mit der Predigt. Es kann aber trotzdem passiert sein. Dann lass dich vom Heiligen Geist trösten. Also wir nehmen einen Moment der Stille. Ich bete jetzt einmal, dass Gott uns diesen Tröstergeist schickt und dann kann er ja das zu dir sagen, was er möchte. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern du hast uns den Heiligen Geist geschickt. Und ich bete jetzt, komm Geist Gottes, sprich zu uns. Vielleicht sitzen hier Leute und ihr merkt, auch beim Thema Beziehung habe ich Narben. Also nicht nur eine Wunde, sondern eine Narbe und irgendwie ist mir das unangenehm. Und ich möchte nur sagen, so Narben, Gott hat kein Problem mit deiner Narbe. Schaut nicht auf dich herab für das, was halt immer noch da ist. Oder er ist ein Arzt, er ist jemand, der mit Narben gut umgehen kann, der selber Narben hatte. Und das Verrückte ist, dass die Bibel sagt, durch die Wunden von Jesus sind wir heil geworden. Und so bete ich, Herr, dass du, wenn es jetzt jemanden gibt, für den das Thema Narben was ist, dann bete ich, dass diese Person oder diese Menschen erleben, dass durch Narben und Wunden wir heil werden können. Nichts ist zu groß, nichts ist zu klein für dich. Und Jesus, du hast Narben in Kauf genommen, um uns zu lieben, um in unsere, mit uns Beziehung zu haben. Ich denke auch gerade, manche Narbe ist vielleicht eine Trophäe, weil du gekämpft hast für eine Beziehung, ob das vielleicht auch eine Kinderbeziehung. Ja, ich bete, dass manche Narbe vielleicht wie so ein Orden wird, den wir tragen, weil wir es uns was haben kosten lassen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du das festmachst, was dir wichtig ist, dass das übrig bleibt. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.